Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Und nun zur Predigt. Ich habe es heute überschrieben mit dem Titel Kleinglaube ist mehr als kein Glaube. Und den Text dafür finden wir in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und ich habe meine Frau, die Steffi, gebeten, diesen Text mal vorzulesen, damit wir den auch alle mal zu Gehör bekommen.
Guten Morgen miteinander. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als aber Petrus die hohen Wellen sah, erschrak er, und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen und ergriff ihn und sagte: Hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich der Sohn Gottes.
Herr Jesus, öffne du uns jetzt die Ohren, dass wir hören, und öffne du mir den Mund, dass ich reden. Amen. Wir kennen bestimmt alle dieses Bild hier. Es gibt ja viele Bilder, die diese Geschichte wiedergeben. In ganz verschiedenen Varianten. Ich habe mir für dieses Bild hier entschieden, das Bild, das diese Szene wiedergibt, diese Szene dieser Männer, die im Boot sitzen, den Sturm erleben, wobei hier auf diesem Bild die Wellen noch relativ milde dargestellt sind. Dann Jesus, der kommt. Auch wenn wir vielleicht künstlerisch nicht mit allem einverstanden sind, was dieses Bild so wiedergibt, so ist auch die Wahrheit oder die Geschichte darin sehr gut abgebildet. Der Text fängt an, je nach Übersetzung, in der Hoffnung für alle und in einigen anderen Übersetzungen, fängt er an mit den Worten gleich danach. Und wenn das Wort oder wenn der Text mit diesem Wort anfängt, dann greift er ja auf etwas zurück, was davor passiert ist. Deswegen möchte ich ganz kurz mal diese Geschichte davor zusammenfassen. Also das Kapitel 14 fängt damit an, dass Johannes, der Täufer, ermordet wird. Dieser Mord an diesem Mann Gottes, an dem Boten oder Vorboten Jesu, wird hier sehr ausführlich niedergeschrieben, dargestellt. Eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und die hat auch Jesus ergriffen. Deswegen lesen wir dann weiter. In Vers 13, dass Jesus davon erfährt. Er erfährt davon. Bei mir in der Hoffnung heißt es, als Jesus dies hörte, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte alleine sein. Also man merkt doch, dass Jesus davon betroffen war. Es war ein sehr wichtiger Mann, dieser Johannes. Und Jesus brauchte Zeit, um alleine in Ruhe den restlichen Tag zu verbringen. Aber wir lesen auch, dass die Menschen das merkten, sie sahen, wohin Jesus ging, sie sahen, was er machte, und sie folgten ihm in Scharen von überall her auf dem Landweg. Also sie haben dann den See umrundet, haben sehr viel Mühe auf sich genommen, eine längere Wanderung zumindest haben sie unternommen, um eben bei Jesus zu gehen. Und als Jesus sie sah, dann hat er Erbarmen mit ihnen. Er merkte sie, dass sie einfach, ja, viele waren krank, viele hatten Probleme, Schwierigkeiten und er hat ihnen geholfen, heißt es dort, er hat sie geheilt, er hat sie gelehrt. Und in diesem Prozess wird es spät abends, die Menschen sind müde, inzwischen ist der Weg nach Hause auch wahrscheinlich zu lang geworden. Auf alle Fälle haben sie Hunger und Jesus bietet dann den Jüngern oder fragt die Jünger, ob sie den Menschen irgendwas zum Essen geben, was diese verneinen. Ich denke, wir kennen alle diese Geschichte und Jesus dann versorgt 5000 Männer plus deren Frauen und Kinder mit Essen. Er versorgt sie, er gibt ihnen zu essen. Weiter erfahren wir nicht, was mit den Menschen passiert ist, ob sie dort übernachtet haben, was durchaus möglich war oder wäre. Aber ja, das Schöne ist, dass Menschen eben eine wunderbare Präsentation der Macht Gottes erleben. Also diese, keine Ahnung, waren es 7000, waren es 8000 Leute, das heißt ja ausdrücklich 5000 Männer und deren Frauen und Kinder. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass es vielleicht doppelt so viele Menschen insgesamt waren. Sie erleben die Macht Gottes. Die erleben wirklich, wie Gott geholfen hat, wie Gott weitergibt. Und dann aufgrund dieser Tatsache oder dieser Geschichte, da kommen wir zu unserer Geschichte. Also das, was jetzt passiert war, liegt hinter uns. Die Menschen sind versorgt. Und dann heißt es gleich danach schickt Jesus seine Jünger im Boot ans andere Ufer. Ob es alle Jünger waren, wissen wir nicht. Ob es alle 12 waren oder mehr oder weniger, das spielt doch in dem Sinne keine Rolle. Aber wichtig ist, es waren einige Jünger. Es waren nicht nur ein Jünger oder zwei, sondern es waren einige Jünger. Er schickte sie ins Boot, ans andere Ufer. Und das heißt es, dann in Vers 22 heißt es, er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Finde ich eine gute Geste, Jesus hat sich also noch Zeit genommen, um sozusagen den Leuten Ade zu sagen, hat sich vielleicht noch für ein kleines Gespräch mit ihnen eingelassen, wir wissen es nicht, aber auf alle Fälle hat er sich von ihnen verabschiedet. Er hat sie nicht nur gelehrt, sondern auch eine soziale Geste gezeigt, um einfach zu zeigen, ich bin für euch da. Und gleich danach heißt es, er geht auf den Berg zu beten. Und vermutlich war dieses Gebet länger. Ich vermute mal, ziemlich die ganze Nacht hindurch hat er da Zeit verbracht. Auch darüber wissen wir nichts vom Inhalt her. Für was hat er gebetet? Aber auf alle Fälle war ihm die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, sehr, sehr wichtig. Und während dieser Zeit, da sind die Jünger unterwegs im Boot. Sie überqueren den See Genezareth. Ist eigentlich eine Fahrt von 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Aber ein Sturm bricht los und die ganze Ordnung, in der sie stecken, die bricht zusammen. Ja, das waren ja erfahrene Wassermänner, also Fischer, die kannten sich aus mit Wasser, die kannten sich aus mit den Elementen des Sees, des See Genezareth. Die wussten genau, wie so Wasser tickt, was Wasser fähig ist. Und so waren sie in diesem Wasser unterwegs, in diesem See unterwegs und sie konnten, sie hatten Mühe, ans Ufer zu kommen. Und dann heißt es sie in der vierten Nachtwache sehen sie plötzlich eine Gestalt. Die Nacht war damals in 4 Nachtwache unterteilt. Es gab den Abend, die Mitternacht, den Hahnenschrei und dann den Morgen. Also man vermutet, man schätzt, und da denke ich auch, dass Jesus irgendwann so morgens vielleicht zwischen 5 und 7 auf diesem See unterwegs war. Also bis dahin hat er die Nacht verbracht im Gebet und jetzt waren sie unterwegs. Das heißt, die Jünger waren schon ziemlich lange unterwegs im Boot. Sie hatten große Mühe, sie waren dabei auch unterzugehen unter Umständen. Und mir zeigt das auch, dass Gott manchmal seine Kinder in Stürme hineinlässt, und auch einen Sturm erstmal drin lässt. Es ist nicht immer so, dass Gott sofort da ist, um uns rauszuholen, um uns ja zu befreien. Ja, Kinder Gottes, Jünger Jesu sind nicht von Problemen bewahrt, sondern sie müssen oft durch die Probleme hindurchgehen. Sie müssen die Probleme erleben, um eben daraus und dann zu wachsen. Also morgens früh, nicht am Abend, nicht am Nachmittag oder in der späten Nacht, sondern erst gegen Morgen, da sehen sie jemand. Aber zuerst heißt es hier in Vers 24, ist die Jünger drohen, die Kontrolle über das Boot zu verlieren. Ja, das heißt, sie hatten Angst, dass sie untergehen würden. Ja, sie konnten es kaum noch steuern, sagt die Hoffnung für alles. Also sie hatten große Probleme zu steuern. Und dann sehen sie plötzlich eine Person auf sie zukommen und sie denken, das sei ein Gespenst. Geist, der da kommt, Menschen, die in Not sind, die haben oft den Blick für die Realität verborgen oder vernebelt. Sie können das nicht mehr sehen. Sie denken, es ist ein Geist. Und ich denke, jeder von uns, der in so einer Situation gewesen wäre, hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Wer erwartet schon nachts oder morgens bei Sonnenaufgang oder kurz davor eine Person auf dem See und danach auf dem See laufend? Und sie fangen an zu schreien, ja. Jesus beruhigt sie. Aber nur Petrus reagiert und bittet Jesus um einen Beweis, dass es wirklich Gott ist, ja. Und da kommen wir zum Kern dieser Geschichte. Jesus spricht alle an. Alle diese Jünger, keine Ahnung, wie viele das waren. Vielleicht waren es 5 oder 7 oder 10. Aber nur Petrus reagiert. Wir wissen, dass Petrus ein sehr, sehr schneller Mann war, impulsiver Mann war. Vielleicht war das auch sein Vorteil in dieser Situation. Er reagiert. Und dann ermutigt Jesus, ihn aus dem Boot zu steigen und zu ihm zu kommen. Ja, Jesus nimmt diese Impulsivität an. Er schimpft über ihn nicht, sondern das finde ich so schön. Ja, Jesus ermutigt ihn und sagt, dann komm einfach. Der Satz hier ist ganz kurz. Eigentlich ist es nur ein Wort. Das heißt, komm. Komm. Und das macht Petrus. Ja, Petrus macht einen guten Anfang. Er nimmt dieses Angebot Gottes wahr. Er nimmt diese Aufforderung ernst. Er steigt aus dem Boot und der fängt an zu laufen. Aber wir merken hier, wir sehen sehr bald, dass er den Fokus verliert. Ja, statt sich auf Gott, auf Jesus zu konzentrieren, konzentriert er sich auf die Probleme. Die Probleme in seinem Leben waren die Wellen. Das war der Wind, das war das mit Wasser gefüllte Boot. Wirklich heißt es hier, er sah die Wellen, er sah die hohen Wellen, heißt es in der Hoffnung, und dann erschrak er. Nun, die Wellen waren schon vorher da. Die ganze Nacht hatten sie schon Wellen gehabt. Die ganze Nacht war es schon stürmisch gewesen, zumindest längere Zeit. Die Wellen waren nicht erst aufgekommen, als Petrus sich von Jesus abwandte. Aber plötzlich, da konzentriert er sich auf die Probleme. Und weil er sich nicht mehr auf Jesus konzentriert, sondern auf die Probleme, ja, da stolpert er. Da stolpert er, er verliert oder wechselt seinen Fokus, seine Konzentration. Und das heißt dann, er fing an zu sinken. Und dann tadelt Jesus ihn, Vers 31. Ja. Vers 31 heißt, dass Jesus steckt ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sprach. Und hier sind die Übersetzungen ganz anders. In der traditionellen Übersetzung heißt es, du Kleingläubiger. Ja, du Kleingläubiger. Hoffnung sagt hier, hast du so wenig Glauben, Petrus, vertraue mir doch. Und wir sehen oft dieses Wort, ja, wir sehen Petrus in dieser Geschichte, und so ging es zumindest mir ganz lange, wir verurteilen diesen Mann im Stillen und sagen, ja, du Großmaul, du kannst so vieles sagen, du hast so viele Anfänge gemacht, und Petrus war ja nicht zum ersten Mal voreilig, und das sieht man davon, ja, wer nicht seine Konsequenzen überdenkt, der stolpert eben. Aber ich denke, andersherum heute. Ich habe über diesen Petrus oft nachgedacht, und wie ich jetzt hier gleich zeigen werde, mir kommt Petrus unheimlich sympathisch vor, weil er mein Leben widerspiegelt. Mein Leben als Christ ist ja auch ein Leben von Aufstehen und Fallen, von Aufblicken und Wegblicken. Ich habe hier mal einen kleinen Vergleich gemacht zwischen den Jüngern und dem Petrus. Ja, auf der einen Seite, oder erstens, also links stehen die Jünger. Da habe ich drei Eigenschaften aufgeschrieben. Da stehen die Jünger, rechts ist der Petrus. Beide hatten erlebt, wozu Jesus in der Lage war. Wir haben jetzt gerade eben gehört von der Speisung der 5000. Davor hatte Jesus Kranke geheilt, hat sogar Menschen aus den Toten auferweckt. Und alle hatten erlebt, wozu Jesus in der Lage war. Seine Größe, seine Fähigkeiten, seine Beziehung zu Gott, sie hatten ihm zugehört. Wir sind hier ungefähr in der Mitte der Verkündigungszeit von Jesus. Also sie hatten schon vielleicht ein Jahr, 18 Monate, vielleicht 2 Jahre Jesus erlebt. Und trotzdem reagieren sie anders. Ja, die Jünger, die ergaben sich dem Schicksal, also in dieser Situation. Und sie blieben im wackeligen Boot sitzen. Sie blieben einfach sitzen, weil sie ja einfach dachten, es gibt eh keine Möglichkeiten, was zu tun. Also wir bleiben sitzen, wenn wir untergehen, gehen wir unter. Aber das wenig Holz, was sie unter den Füßen hatten, war für sie wichtiger und zumindest im Moment stabiler als das Wasser, das ja keinen Halt hat, bietet von der Physik her gesehen. Ja, und so bleiben sie im Boot sitzen. Zumindest erzählt die Bibel nichts anderes. Petrus dagegen, er nimmt die Chance wahr. Ja, er nimmt die Chance wahr und er steigt aus. Er steigt aus und er geht auf Jesus zu. Interessant ist jetzt eine Parallelstelle von dieser Geschichte in Markus 6. Dann sagt, oder schreibt Markus, sagt er, selbst nach den Wundern mit den Broten hatten sie, und er meint die Jünger, noch immer nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Im Grunde ihres Herzens waren sie für seine Botschaft verschlossen. Das war das Problem, ja. Sie hatten erlebt, sie hatten erfahren, sie hatten ganz oft Jesus erfahren, aber sie hatten ihr Herz verschlossen. Sie waren nicht bereit, auf Jesus zu hören. Und das war eben ihr Problem, ja. Dass sie zwar sahen und spürten und erlebten, aber im Grunde genommen nicht bereit waren, ihr Herz zu öffnen. Petrus dagegen macht einen guten Start. Er verliert die Kontrolle, er konzentriert sich auf die übermächtigen Wellen, er wird irritiert und er stolpert. Aber ist das nicht genau unser Leben oft? Ja, dass wir Versprechen machen, dass wir Gutes und Vieles mit Gott unternehmen wollen. Und wenn dann oft Schwierigkeiten kommen, wenn dann oft Probleme kommen, wenn dann Anfechtungen kommen, dann stolpern wir, dann verlieren wir den Halt und dann sind wir nicht mehr dabei. Zumindest fühle ich mich mit dem Petrus sehr, sehr identisch oder identifiziert. Ich erlebe oft das Gleiche, dass ich an einem Tag große Sprünge machen kann und am gleichen Tag versagen kann oder in der nächsten Situation. Ein Beispiel dazu, wir hatten ja damals, als wir in Bulgarien lebten, große Möglichkeiten, man hat uns dann Zeiten gegeben im Fernsehen, Zeiten gegeben im Radio, und ich fühlte mich dann so richtig auf dem Höhepunkt meines Lebens. Wir konnten Menschen dann erzählen von Gott, von Jesus Christus, und wir hatten Kinderstunden, die voll waren. Das war 1992 nach der Wende, die Menschen waren offen. Jede halbe Stunde wurde im Radio erzählt, dass dort und dort in dem und dem Park, da erzählt der Missionar Jakob Wiebe den Kindern von Jesus Christus. Und sie kamen. Ja, es war so schön, auf dem Höhepunkt zu stehen. Aber ich kann mich auch erinnern, ich war einmal im Flugzeug. Und ich wurde dann weil ich einen Frequent Flyer Status habe, ich wurde dann in die Business Class gesetzt, weil das Flugzeug überbucht war. Und neben mir saß ein Geschäftsmann, ein Deutscher. Und er erzählte mir so im Laufe des Fluges von seinem Leben, von seinen Versagen, von der kaputten Ehe, von dem, wie er sein Geschäftsleben verbringt, wenn er abends nach der Arbeit zurückkommt, das auch so sinnlos ist, wenn er dann die Nächte oder die Abende im Hotel verbringt, sich die Zeit mit Frauen verkürzt. Und er fragte mich dann, was machst du denn oder was machen Sie denn? Und ich muss sagen, der Flug war 3 Stunden. Ich hatte keinen Mut, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich habe dann erzählt von sozialem Engagement. Ich habe gesprochen von Arbeit unter Kindern, von helfen wollen, dass die Kirchen besser dastehen. Und ich bin dann aus dem Flugzeug gestiegen und ich habe mich so elend gefühlt, weil ich dachte, du bist so ein Versager. Du sprichst einmal so große Töne und im nächsten Moment bist du dann daneben. Und das sind die Situation. Eine ganz kurz vielleicht noch ein paar Definitionen vom Wort Kleingläubiger. Also Kleingläubiger, wie es hier benutzt wird, sind Menschen, die einen kleinen Glauben haben. Klein im Sinne von nicht vollendet, nicht vollkommen. Manche sagen auch wenig Glauben. In der Hoffnung heißt es dann wenig Glaube. Also Glaube, der eine Weile reicht, der eine gewisse Situation meistert, aber dann wieder versagt. In der englischen Übersetzung, in der NIV oder ESV heißt es You of Little Faith. Also ihr mit dem kleinen oder wenig kleinen Glauben auf Little Faith. Der Duden gibt dann eine Beschreibung von mehreren Attributen, wie zum Beispiel misstrauisch sein, skeptisch sein, unsicher sein, zweifelnd sein, zweifelnd oder Zweifel haben, argwöhnisch sein. Das sind alles so verschiedene Beschreibungen von Kleinglauben, Menschen, die ein bisschen so negativ auf die Welt sehen. Und ich habe dazu geschrieben, das sind Menschen, die Fehler machen, trotz guter Vorsätze. Das sehen wir bei Petrus hier ganz deutlich. Ja, er hat einen tollen Vorsatz, er möchte was unternehmen und er versagt dabei. Oder Fehler machen, trotz positiver Erfahrungen in der Vergangenheit. Petrus hatte, wie die anderen Jünger, auch Jesus erlebt, erfahren. Er hatte ihn kennengelernt in verschiedenen Situationen. Aber die Erfahrung von gestern ist ja kein Garant für heute. Das, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, das gibt uns keine Garantie für heute. Und so sehen wir einfach, dass er Fehler macht, obwohl er vieles erfahren hat. Ich möchte uns heute Morgen 3 Lektionen aus dieser Geschichte weitergeben. Lektion 1 für uns. Unsere Glaubensschritte bewegen Gott zum Handeln. Also da wird Gott gehandelt. Ich finde es so schön, ja, dass Gott hier auf die Bitte von Petrus reagiert. Ja, er hätte auch ohne die Bitte von Petrus handeln können. Aber er wartet, bis dieser ihn darum bittet. Er ist da, er möchte helfen, aber er wartet, ja. Und so ist Gott oft, ja, Gott oft. Ich habe irgendwo gelesen, Gottes Handeln ist nicht anbietend, sondern anbietend. Also er hängt uns nicht sozusagen am Hals und sagt, komm, erleb mich mal, komm. Jetzt bin ich da, erleb mich mal. Nein, er ist da, er ist immer im Modus des Anbietens. Er will uns seine Hilfe anbieten, seine Größe zeigen. Aber es ist nicht so, dass er sich uns aufdrängt. Und oft erleben wir eben Gottes Handeln erst dann, wenn wir rausgehen. Ja. Und ich habe meinen Satz gelesen, den ich hier weitergeben möchte. Da stand drauf, wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Also wir können nicht in unserer Komfortzone bleiben, um Gottes Größe zu erleben. Sondern Gott will uns seine Größe zeigen, indem wir ihn darum bitten. Ja. Und wir erleben oft Gott erst dann, Gottes Größe, erst dann, wenn wir wirklich unser Schritt getan haben. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sein werden. Das heißt nicht, dass wir alles vollendet machen werden. Nein, wir werden stolpern, wir werden wieder versagen, wir werden wieder diesen Test machen müssen. Und trotzdem, ja, Gott möchte uns seine Größe anbieten und geben, aber er ist nicht so anbietend oder aufdrängend, sondern er wartet, bis wir darum bitten und dann zeigt er uns seine Größe. Das ist so schön. 2. Lektion für uns. Unsere Glaubensschritte helfen mir, Gottes Größe zu erkennen. Also indem ich Glaubensschritte wage, erlebe ich selber ja, dass Gott groß ist. Aber man kann viel über Gott reden, man kann viel über Gott studieren. Man kann Bücher lesen, man kann Kommentare lesen. Aber erst wenn ich selber diesen Schritt wage, wenn ich rausgehe aus meinem Alltag, aus dem wackeligen Boot, in dem ich lebe, wenn ich rausgehe, dann erkenne ich Gottes Gegenwart. Und das erkennt ja Petrus auch. Ja, indem er rausgeht, erkennt er ganz neu, wozu Gott fähig ist. Ja, für ihn ist das eine ganz große Erfahrung. Und auch hier denke ich, er möchte mehr als nur so ein Durchschnittsmenschen von damals. Ja, er möchte Gott persönlich leben. Und ein Kommentar hat geschrieben, er dürstet nach der Gemeinschaft mit Jesus. Und das bewegt ihn zu dem Schritt, ja. Die anderen waren mehr oder weniger zufrieden mit dem, wo drin sie waren, auch mit ihrer Erfahrung, mit der religiösen Erfahrung. Petrus möchte mehr. Er möchte, und ich glaube nicht, dass er hier den Helden spielen will. Er ist vielleicht ein bisschen eilig, er ist vielleicht ein bisschen vorlaut. Und trotzdem, er möchte wirklich Gott erleben, ja. Er möchte, und das sehen wir aus der gesamten Lebensbiografie von Petrus, er möchte die Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Er möchte einfach hier ganz nah zu Jesus sein. Es ist ja auch so, dass Gott unsere Aufmerksamkeit oft in Extremsituationen bekommt. Wenn wir Not sind, wenn wir persönliche Not erleben, sei es physisch, sei es geistig, familiär oder geistlich in unserem persönlichen Leben, dann fangen wir oft an, uns an Gott zu wenden. Wenn es uns gut geht, wenn wir meinen, das Leben selber meistern zu können, alles unter Kontrolle zu haben, dann spielt Gott so eine zweitrangige Rolle, eine Nebenrolle. Aber in Not, dann kommen wir oft schneller zu Gott und intensiver zu Gott. Und das ist nicht immer schlecht, ja, nicht immer schlecht. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass Gott uns Stürme gibt, Nöte gibt, dass wir erkennen, dass wir ohne Gott nicht sind. Auch hier wieder mein Satz, um Gott zu erleben, musst du aus dem Boot steigen. Also wenn du selber Gottes Größe erfahren möchtest, erleben möchtest, wie groß Gott ist, dann musst du aus dem Boot steigen. Und die dritte Lektion für uns heute ist, unser Glaubensleben helfen oder Glaubensschritte helfen, anderen Menschen Gottes Größe zu erleben. Ich fand es sehr schön, wie dieser Abschnitt aufhört, in Vers 33, da heißt es, da vielen, oder in der Schlacht heißt es, da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also die im Schiff waren, das waren die Jünger, die bis jetzt da geschlafen hatten, die sich mit dem Situation abgaben, mit dem Problem abgaben, die kamen jetzt. Und sie kamen und sie haben sich vor Gott niedergeworfen und haben ihn angebetet. Kurze Frage, warum glauben viele Menschen nicht der Botschaft, die wir verkündigen? Warum glauben viele Menschen nicht? Vielleicht, weil wir nicht aus dem Boot treten, weil sie unser Leben nicht sehen, unser Glaubensleben nicht wahrnehmen. Vielleicht, weil unser Glauben nur Theorie ist und sie nehmen uns nicht wahr. Mein Fazit, mein Schlusssatz heißt, Kleinglaube ist besser als kein Glaube. Petrus hat einen Kleinglauben, der ist gestolpert. Aber dieser Kleinglaube, der hat einfach Gott handeln lassen. Petrus konnte Gott besser kennenlernen und auch andere Menschen erkannten, wer groß Gott ist. Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.